3. Dezember 1967, Sonntag. Das Zitat des Tages. Kardinal Francis J. Spellman, Erzbischof von New York, ist an diesem Tage im Krankenhaus St. Vincent um 11.45 Uhr vormittags verschieden. Möge er in Frieden ruhen. Eine Nachricht, die über die Fernschreiber der Polizei kam. Der Sprecher sagte, der Kardinal habe sich vorher wohlgefühlt und habe sogar von der Möglichkeit gesprochen, wieder nach Vietnam zu gehen, um Besuche bei den dortigen amerikanischen Truppen zu machen. Mauerstein und Mörtel des Kardinals, auf einen Wert von mehr als einer halben Milliarde Dollar geschätzt, erstreckten sich über eine Erzdiözese von 12.217 Quadratkilometern. Eingeschlossen waren Staten Island, Manhattan und die Bronx in New York Stadt, sowie die Bezirke Westchester, Putnam, Dutchess, Orange, Rockland, Sullivan und Ulster. Der Kardinal ist Hunderttausende von Meilen gereist, viele davon als Haupt des militärischen Ordinariats. Dies kam einer zweiten Erzdiözese gleich, die sich über die ganze Welt ausdehnte, wo immer amerikanische Truppen standen. Mit dem Zweiten Weltkrieg begann der Kardinal seine Besuche in Ausbildungslagern, bei Flotten auf See, auf Luftwaffenbasen und an Kampffronten. Der Kardinal war ein geselliger Mann und mit einer Mannigfalt von Personen in seinem Element. Diese Eigenschaft war ein Rätsel für einige seiner Freunde, die nicht begreifen konnten, wie er, anscheinend in gleichem Maße, die Gesellschaft eines ernsthaften Intellektuellen und die eines lebensfrohen Yachtbesitzers und Rechtsanwaltes genießen konnte. Er hörte gerne Lieder singen, insbesondere irische Balladen. Ein Lieblingsstück war Danny Boy. Und ein Monsignore in seiner Belegschaft, der mit einem guten Tenor ausgestattet war, wurde des Öfteren herbeigerufen und musste diese und andere sentimentale Weisen singen. Aber was denkwürdig war inmitten der Opulenz seiner Gewänder, war sein Gesicht. Es war rund, milde, strahlend, fast cherubisch. Die Stirn war hoch, die Ohren groß, die Nase ein wenig spitz. Und der Blick der dunkelblauen Augen, die durch altmodische, ungefasste Brillengläser spähten, war beständig. Das Gesicht teilte ein Gefühl der Fröhlichkeit mit, das sogar lange Stunden voll Zeremonie selten abzustumpfen schien. Sein Vater hatte einen trockenen Witz. Mein Sohn, so pflegte er dem Jungen zu sagen, tu dich immer mit Leuten zusammen, die schlauer sind als du, und es wird dir nicht schwerfallen, sie zu finden. Als er zu Weihnachten nach Südvietnam reiste, in einer Ansprache vor amerikanischen Truppen erklärte er, dieser Krieg in Vietnam ist, für mein Gefühl, ein Krieg für die Zivilisation. Im Weiteren äußerte er, dass weniger als ein Sieg unvorstellbar ist. Der Präsident erinnerte an die Besuche des Kardinals zu Weihnachten in Südvietnam und sagte, die Gnade seiner Güte berührte jede Art von Menschen und Nation. Copyright by the New York Times Company. Wettbewerb der Verleger um die Rechte an den Tagebüchern Che Guevaras. Ernesto Che Guevara, der lateinamerikanische Revolutionär, der während seines Lebens nur ein Buch veröffentlichte, ist postum zum Mittelpunkt literarischer Bemühungen geworden. Seit die bolivianische Regierung am 9. Oktober den Tod Mr. Guevaras und die Erbeutung seiner Kampftagebücher bekannt gab, hat eine Anzahl amerikanischer und europäischer Verleger sich um die internationalen Rechte an den Dokumenten beworben. Verhandlungen um die Weltrechte an Mr. Guevaras bolivianischem Tagebuch sind im Gange zwischen Magnum Photos Incorporation und der bolivianischen Regierung. Die Regierung behauptet ein Besitzrecht an dem Manuskript mit der Begründung, das Tagebuch sei ein erbeutetes Kriegsdokument. Magnum, ein Zusammenschluss international bekannter Pressefotografen, begann die Gespräche in La Paz vor 6 Wochen, im Auftrag eines Konsortiums, dem auch die New York Times angehört. Zuverlässige Quellen geben den für das Tagebuch gebotenen Preis mit $125.000 an. Copyright by the New York Times Company. Ein Reporter aus Manila stellt eine fatalistische Haltung des Hanoi-Regimes zum Kriege fest. Jeden Werktagmorgen beim Hahnenschrei versammeln sich Fabrikarbeiter und Büroangestellte in Hanoi in Höfen zu 15 Minuten Leibesübungen. Dies ist eins von den Ritualen des Krieges, der nach den Worten von Phun sein Volk anspannt für das, was ihre Führer das höchste Opfer eines langen Krieges nennen. Es ist kaum fraglich, dass die Nordvietnamesen sich auf einen solchen Ausgang vorbereitet haben, der nach offiziellen Voraussagen von Hanoi 10 bis 20 Jahre dauern kann. Die Planer in Hanoi neigen zu höchst pessimistischen und fatalistischen Schätzungen. Wenn nordvietnamesische Führer von einem in die Länge gezogenen Krieg sprechen, so rechnen sie damit, dass ihre Städte, die Hauptstadt und der benachbarte Hafen Haiphong eingeschlossen, vollständig dem Erdboden gleichgemacht werden. Copyright by the New York Times Company. 20. Jahrhundert auf letzter Fahrt. Der Zug, 20. Jahrhundert, platzkartenpflichtig, Eisenbahnliebhabern seit 65 Jahren vertraut als der bedeutendste Zug der Welt, verließ gestern Abend den Bahnhof Grand Central zum letzten Mal. Es gab kein Trara und der Zug war nur halb voll. Um genau 18 Uhr gab Herbert P. Stevens, ein Bremser, das Signal freie Fahrt und der historische Zug glitt Gleis 34 hinunter. Es wird nicht so sein wie früher, sagte er. Ich war 41 Jahre bei der Gesellschaft und 10 auf diesem Zug. Er wird uns allen fehlen. Unter den Passagieren waren vereinzelt solche mit Nerzstolen und Geglitzer zu bemerken. Ältere Herren und Damen, die mit dem 20. Jahrhundert in seinen großen Tagen gefahren sind, waren ein wenig wehmütig. Wie gewohnt erhielten die Herren, die den Zug bestiegen, Gartennelken und die Damen Parfüm und Blumen. Copyright by the New York Times Company.